Ja, geliebte Geschwister, wir wollen jetzt unsere Lehrstunde haben. Und ich möchte euch bitten, dass ihr die Bibel aufschlagt. Noch einmal zum 1. Korintherbrief. Und zwar 1. Korinther 11, ab Vers 2. 1. Korinther 11, ab Vers 2. Und ich lese uns die Verse 2 bis 16. Und er schreibt, der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist. Ich lobe euch aber, dass ihr in allem meiner gedenkt und die Überlieferungen, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Das Haupt der Frau aber, der Mann. Des Christus Haupt aber Gott. Jeder Mann, der betet oder weissagt und dabei etwas auf dem Haupt hat, entehrt sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unverhülltem Haupt betet oder weissagt, entehrt ihr Haupt, denn sie ist ein und dasselbe wie die Geschorene. Denn wenn eine Frau sich nicht verhüllt, so werde ihr auch das Haar abgeschnitten. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, dass ihr das Haar abgeschnitten oder geschoren wird, so soll sie sich verhüllen. Denn der Mann freilich soll sich das Haupt nicht verhüllen, da er Gottes Bild und Abglanz ist, die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Dennoch ist dem Herrn weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Denn wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau, alles aber von Gott. Urteilt bei euch selbst. Ist es anständig, dass eine Frau unverhüllt zu Gott betet? Und lehrt euch nicht selbst die Natur, dass wenn ein Mann langes Haar hat, es eine Schande für ihn ist, wenn aber eine Frau langes Haar hat, es eine Ehre für sie ist? Denn das Haar ist dir anstatt eines Schleiers gegeben. Wenn es aber jemand für gut hält, streitsüchtig zu sein, so soll er wissen, wir haben eine derartige Gewohnheit nicht, auch nicht die Gemeinden Gottes. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Unser Herr und Gott, dein Wort ist Wahrheit. Große Weisheit, große Reichtümer, Wunder sind in deinem Wort. Herr, öffne uns die Augen, dass wir die Wunder deines Gesetzes erkennen. Schenk uns Weisheit, denn wir sind unverständige Menschen und unser Verstand ist verfinstert. Und wenn dein Geist uns nicht erleuchtet, Herr, dann gehen wir in die Irre. Sei uns gnädig, wenn wir diese schwierige Schriftstelle heute miteinander bedenken wollen. Sei uns gnädig, Herr, damit wir nichts Falsches tun, nichts Falsches lehren und glauben, sondern alles, was dich ehrt, dass wir deinen Willen recht verstehen und ihn tun. Um Jesu Willen. Amen.
Amen.
Nehmt gern Platz. Ihr Lieben, dieser Abschnitt gilt als einer der schwierigsten der ganzen Schrift. Wenn man die Kommentare dazu sich anschaut, dann steht fast in jedem Kommentar, dass das so schwierig ist und dass man es eigentlich gar nicht verstehen kann. Und es ist wirklich ein schwieriger Abschnitt. Und viele verschiedene Ansichten werden zu diesem Abschnitt vertreten. Und das nicht unbedingt von Irrlehrern, sondern wirklich von lieben, geschätzten Brüdern, die hier zu verschiedenen Ansichten kommen, was der Text aussagt. Unser Pastor Peter hat schon einmal über diesen Text gepredigt, in unserer Reihe durch den 1. Korintherbrief. Das ist schätzungsweise 2,5 Jahre her, noch bevor unsere Gemeinde gegründet wurde. Und damals war die Aussage, dass wir kein Gebot sehen, dass eine Frau sich verhüllen muss, aber dass es eine gute Sache ist, wenn eine Frau sich verhüllt. Da war natürlich viel mehr gesagt, aber grob zusammengefasst. Seitdem haben wir uns weiter mit diesem Thema beschäftigt und gerade in den letzten Monaten, vielen Monaten, sehr intensiv. Und heute wollen wir euch das Ergebnis mitteilen. Und das Ergebnis ist, dass wir tatsächlich eine Änderung in unserem Verständnis haben, was die Anwendung dieses Textes betrifft. Vorweg, das ist tatsächlich nicht nur meine Meinung, das ist unsere beide Meinung. Das heißt, wir haben wirklich uns sehr intensiv beschäftigt und haben sehr, sehr oft darüber gesprochen und sind froh, dass wir jetzt endlich aufhören können, immer weiter darüber zu sprechen. Das war eine anstrengende, schwierige Zeit. Wir haben viel gelesen, haben viel darüber gesprochen und sind zu einer einheitlichen Meinung gekommen. Ich möchte gleich vorweg sagen, das ist vielleicht nicht gut für die Spannung, aber ich bin ja nicht hier, um Spannung aufzubauen, sondern ich möchte, dass ihr alle diesen Text schön gut mitverfolgen könnt. Und deswegen möchte ich euch vorweg sagen, dass es in unserer Gemeinde jetzt kein Gebot geben wird für Frauen, dass sie sich verhüllen müssen. Ja? Deswegen, liebe Frauen oder vielleicht auch Männer, ihr müsst euch jetzt nicht ärgern, ihr müsst keine Abwehrhaltung aufbauen. Nein, die wollen mich jetzt zwingen. Nein, das könnt ihr beiseite legen, ihr werdet nicht gezwungen. Konzentriert euch aber ganz auf das, was wir jetzt uns anschauen wollen. Wir können nicht alle Ansichten und nicht alle Argumente und Gegenargumente behandeln. Da gibt es viel zu viel. Wir müssen uns beschränken, sonst wird das hier mehrere Stunden dauern. Wenn ihr aber Fragen habt, wenn ihr sagt, ja, aber da gibt es doch noch die Meinung, die wurde gar nicht angesprochen, oder was ist denn mit der Sache? Dann kommt zu uns, sprecht uns an. Wir geben euch gern Antwort darauf. Aber jetzt wollen wir uns beschränken auf die aus unserer Sicht wesentlichen Punkte. Und ich muss euch auffordern, dass ihr wirklich mit mir die Bibel studiert. Das heißt, ihr müsst jetzt wirklich viel in den Text schauen und viel mitlesen und viel mitdenken. Denn wir werden euch am Ende kein Gebot geben, aber wir werden von euch fordern, verlangen, dass ihr euch mit diesem Text wirklich beschäftigt, dass ihr ihn versucht zu verstehen und dass ihr dann eine gut begründete Entscheidung trefft, wie ihr mit dem Text umgehen wollt. Das heißt, es ist wirklich wichtig, dass ihr mit mir in den Text schaut, dass ihr versucht, alles nachzuvollziehen, alles zu verstehen, damit ihr dann auf einer guten Grundlage eure Entscheidungen treffen könnt. Und das betrifft auch nicht nur die Frauen und auch nicht nur die verheirateten Frauen. Alle Frauen sollten zuhören und auch alle Männer sollten zuhören, insbesondere die Ehemänner. Also lasst uns gemeinsam wirklich in die Schrift gehen und aufmerksam schauen, was uns die Schrift hier sagt. Lasst uns beginnen mit Vers 2. Ich lobe euch aber, dass ihr in allem meiner gedenkt und die Überlieferungen, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. Paulus beginnt mit einem Lob an die Korinther. Es gab nicht sehr viel zu loben in den Korintherbriefen, vor allem im ersten Korintherbrief gibt es sehr viel, was Paulus tadeln muss. Das war keine vorbildliche Gemeinde, aber er beginnt mit Lob. Er lobt sie dafür, dass sie wirklich die Überlieferungen, die er ihnen überliefert hat, festhalten. Überlieferung, das wird teilweise auch mit Tradition übersetzt, es geht hier aber nicht um irgendwelche menschlichen Traditionen, es geht hier wirklich um göttliche Überlieferungen, die Paulus hat vom Herrn und die er weiter überliefert hat an die Gemeinde. Und die Gemeinde hält sich an viele dieser Überlieferungen. Aber, jetzt kommt das Aber, es geht weiter in Vers 3, ich will aber, dass ihr wisst. Paulus lobt sie zwar, aber es gibt etwas, dass sie noch nicht wissen, dass sie noch nicht verstanden haben. Und jetzt geht es Paulus darum, dass sie das verstehen. Das aber sollen sie verstehen. Was sollen sie nun verstehen? Weiter in Vers 3. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, des Christus Haupt aber Gott. Paulus will, dass wir verstehen, dass es drei Häupter gibt. Christus als das Haupt eines jeden Mannes. Er steht über jedem Mann. Jeder Mann ist ihm untergeordnet. Christus ist das Haupt eines jeden Mannes. Das zweite Haupt. Der Mann ist das Haupt der Frau. Und die Frau soll sich dem Mann unterordnen. Das ist nichts Neues, was Paulus hier lehrt. Das ist eine ständige Lehre der Schrift. Frauen ordnen sich den Männern unter. Ihr seht das zum Beispiel in Epheser 5. Dort geht es dann speziell um die Ehe, wo es heißt, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn oder wie dem Herrn. Also so, wie sich alle Männer Christus unterordnen, und alle Menschen Christus unterordnen in der Gemeinde, so soll sich die Frau dem Mann unterordnen wie dem Herrn. Und dann das dritte Haupt, Gott ist das Haupt Christi. Man könnte jetzt ja sagen, ja, wir Frauen müssen uns jetzt unterordnen und das ist irgendwie demütigend, sind wir da nicht irgendwie minderwertig? Aber selbst Christus, dem wir alle uns unterordnen, unser Herr, selbst er hat ein Haupt. Das Haupt des Christus ist Gott. Christus ist Gott völlig gleich. Auch Christus ist Gott. Aber als Christus, als Mensch, als Gottmensch, ordnet er sich dem Vater unter. Gott ist das Haupt, Christi. Die Frauen haben also keinen Grund, sich benachteiligt oder minderwertig zu fühlen, wenn es heißt, dass ihr Haupt ist der Mann. Denn auch der Mann hat ein Haupt und selbst Christus hat ein Haupt. Christus, der Herr über alles, der Herrscher, der König, dem alle Macht gegeben ist, selbst er ordnet sich seinem Vater unter. Es ist also keine Frage der Wertigkeit. Wenn Gottes Wort sagt, dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll, dann hat das nichts damit zu tun, dass sie nicht gleich viel wert wäre. Nein, selbst Christus ordnet sich unter. Das ist es, was die Korinther wissen sollen. Paulus macht hier ein theologisches Argument. Er spricht über die Hierarchie in der Schöpfung. Die Hierarchie, die Ordnung zwischen Mann und Frau. Er spricht über die Ordnung in der Gemeinde. Die Gemeinde, alle Gläubigen ordnen sich Christus unter. Die Gemeinde, die Neuschöpfung, ja, die Ordnung in der Schöpfung, die Ordnung in der Neuschöpfung, und er spricht über die Ordnung in der Dreieinigkeit selbst. In Gott, in der Dreieinigkeit selbst gibt es eine Ordnung, wo man sich einander unterordnet. Aus diesen Wahrheiten, dass es diese drei Häupter gibt, aus diesen Wahrheiten zieht der Apostel Paulus nun zwei Anwendungen. Erstens, Vers 4. Schaut mit mir in Vers 4. Jeder Mann, der betet oder weissagt und dabei etwas auf dem Haupt hat, entehrt sein Haupt. Erste Anwendung. Jeder Mann, der betet oder weissagt und dabei etwas auf dem Haupt hat, entehrt sein Haupt. Wer ist sein Haupt? Christus, wie wir gerade gelesen haben. Es kann sein, dass er sein eigenes Haupt entehrt, dass er Schande, Unehre über sich selbst bringt, aber er entehrt auch Christus, sein Haupt. Also, Männer dürfen ihre Köpfe nicht bedecken. Sie sollen nichts auf ihrem Haupt haben, sonst entehren sie Christus. Die zweite Anwendung, Vers 5. Jede Frau aber, die mit unverhülltem Haupt betet oder weissagt, entehrt ihr Haupt. Bei der Frau ist es genau andersrum. Jede Frau, die mit unverhülltem Haupt betet oder weissagt, entehrt ihr Haupt, den Mann. Und vielleicht auch ihr natürliches Haupt und bringt Unehre über sich selbst. Aber auch den Mann entehrt sie. Also, Frauen müssen ihre Köpfe bedecken. Männer dürfen es nicht tun, Frauen müssen es tun. Es gibt aber ein Problem, es steht hier, betet und weissagt. Es geht also um das Beten und Weissagen. Das beschränkt, wann der Mann nichts auf dem Kopf haben darf und wann die Frau etwas auf dem Kopf haben muss. Das ist eine Einschränkung. Paulus spricht nicht davon, wenn man im Winter im Wald spazier geht, dass die Männer aber keinen Hut tragen dürfen. Oder dass die Frauen an irgendeinem anderen Ort bedeckt sein müssen. Es geht um das Beten und Weissagen und das ist ein Problem, was wir uns aber nachher genauer anschauen. Erstmal legen wir das zur Seite. Wir betrachten das nachher dann ausführlich. Erstmal wollen wir bis hierhin festhalten, die grundsätzliche Aussage aus dieser Wahrheit der drei Häupter ist, keine Kopfbedeckung für Männer, aber eine Kopfbedeckung für Frauen. Aber warum ist das so? Wieso sollen jetzt Männer sich nicht bedecken und Frauen sollen sich bedecken, lesen wir weiter in Vers 5. Jede Frau aber, die mit unverhülltem Haupt betet oder weissagt, entehrt ihr Haupt, denn sie ist ein und dasselbe wie die Geschorene. Ein und dasselbe wie die Geschorene. Wie eine Frau, der man die Haare abrasiert hat. Da ist kein Unterschied. Wenn sich eine Frau nicht bedeckt, eine Kopfbedeckung auf den Kopf setzt, dann ist sie wie eine Frau, die man die Haare abrasiert hat, die man geschoren hat. Warum das so ist, wird Paulus später noch erklären, am Ende unseres Abschnitts. Erst einmal wollen wir das so hinnehmen. Es geht weiter, Vers 6. Denn wenn eine Frau sich nicht verhüllt, so werde ihr auch das Haar abgeschnitten. Wenn eine Frau sich nicht verhüllen will, wenn sie ihren Kopf nicht bedecken will, dann ist die natürliche Konsequenz daraus, sie ist ja ein und dasselbe wie die Geschorene, dann soll sie auch geschoren werden. Dann soll man ja auch das Haar abschneiden. Das wäre konsequent. Sie ist sowieso schon ein und dasselbe wie die Geschorene. Dann soll man das auch tatsächlich so machen. Dann soll man ihr die Haare abschneiden. Und es geht weiter in Vers 6. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, dass ihr das Haar abgeschnitten oder geschoren wird, so soll sie sich verhüllen. Der Umkehrschluss daraus. Ist es für eine Frau eine Schande, wenn ihr das Haar abgeschnitten oder geschoren wird? Das ist eine rhetorische Frage und ich denke, die Schwestern wissen das. Sie haben ihr Haar viele Jahre lang wachsen lassen. Sie lieben und pflegen ihr Haar. Wer verheiratet ist, weiß, dass eine Frau in der Regel länger braucht, um ihr Haar zu machen, als ein Mann. Frauen beschäftigen sich mit ihren Haar. Es ist ihre Ehre, wie wir nachher lesen werden. Und für viele Frauen ist es eine der größten Ängste, dass ihnen die Haare ausfallen könnten. Für die Männer ist das nicht so schlimm. Es gibt mehrere Männer mit Glatze. Für die Männer ist das nicht so schlimm. Für eine Frau ist das eine schlimme Vorstellung. Wenn ich jetzt käme mit einer Schere und dein Haar abschneiden würde oder dir gleich den Kopf rasieren würde, wäre das nicht eine Schande für dich? Würdest du dich nicht schämen? Würdest du dich nicht weinen und deinen Kopf verdecken, dass keiner sieht, dass du jetzt eine Glatze hast? Natürlich, es wäre eine Schande für eine Frau. Denn das Haar ist ihre Ehre, es ist Teil ihrer Weiblichkeit. Sie liebt es und hat es lange wachsen lassen und pflegt es. Natürlich gibt es Krankheitsfälle, das ist hier nicht gemeint. Also, wenn es für dich eine Schande wäre, wenn ich dir jetzt das Haar abrasiere und du mit Glatze rumlaufen müsstest, wenn du dir eine Perücke oder irgendeine andere Verhüllung holen würdest, dann ist das Zeichen dafür, dass du dich verhüllen sollst. Das ist das, was der Paulus sagt. Eine Frau möchte gern ihr langes Haar behalten, dann soll sie sich verhüllen. Sie will sich nicht verhüllen, dann soll ihr das Haar abgeschnitten werden. Denn eine unverhüllte Frau ist sowieso ein und dasselbe wie eine Geschorene, nämlich eine Schande. Ist eine Schande für eine Frau. Am Ende des Abschnitts gehen wir noch weiter auf dieses Thema mit den Haaren ein. Lass uns erstmal weiterschauen. Warum ist denn ein verhüllter Mann und warum ist eine unverhüllte Frau eine Schande? Wieso ist das denn so? Paulus gibt die Antwort in Vers 7. Denn, die Begründung wieder, denn der Mann freilich soll sich das Haupt nicht verhüllen, da er Gottes Bild und Abglanz ist. Die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Paulus zeigt uns hier wieder die zwei Gegensätze. Warum ist das bei Mann und Frau anders? Denn der Mann freilich soll sich das Haupt nicht verhüllen. Warum? Da er Gottes Bild und Abglanz ist. Die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Um das zu verstehen, müssen wir in die Schöpfung schauen, in die Schöpfungsgeschichte. In 1. Mose 1 heißt es, Vers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Die Menschen sind gemacht im Bilde Gottes. Sie sind Gott ähnlich. Sie sind Gott nicht gleich. Aber sie sind ihm ähnlich, unter anderem deshalb, weil sie herrschen über die Schöpfung. Gott ist eigentlich der Herr über die Schöpfung, aber er hat den Menschen gesagt, du sollst herrschen über alle Tiere, über die ganze Schöpfung. Und wir lesen, dass er den Menschen schuf im Bilde Gottes. Alle Menschen sind im Bilde Gottes geschaffen. Auch die Frau ist im Bilde Gottes geschaffen. Deswegen schreibt Paulus hier auch, der Mann ist Bild und Abglanz Gottes, die Frau aber Abglanz des Mannes. Er schreibt nicht Bild des Mannes, aber der Mann ist in besonderer Weise Gottes Bild und vor allem Gottes Abglanz, der Abglanz seiner Herrlichkeit, und die Frau ist des Mannes Abglanz. Der Mann hat in besonderer Weise die Aufgabe zu herrschen über die Schöpfung, auch über die Frau. Die Frau soll sich ihm unterordnen. Wir kriegen dann aber noch weitere Begründungen, wenn wir weiterschauen. Warum ist das jetzt so? Warum ist der Mann in besonderer Weise Gottes Abglanz und die Frau ist Abglanz des Mannes? Lesen wir weiter in Vers 8 und Vers 9. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Wir müssen wieder in die Schöpfung schauen. Den Schöpfungsbericht, 1. Mose 2, dort heißt es ab Vers 7, da bildete Gott, der Herr, den Menschen, Adam, den Mann, aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens, so wurde der Mensch eine lebende Seele. Adam wurde zuerst geschaffen und direkt geformt von Gott aus Staub und Erdboden. Ihm hauchte Gott Atem des Lebens ein, sodass er eine lebende Seele war. Adam wurde zuerst geschaffen. Und die Frau, wenn wir weiterlesen, in 1. Mose 2 heißt es Vers 18, und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch, Adam, der Mann, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels. Und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genau so, wie der Mensch sie, die lebenden Wesen, nennen würde, so sollte ihr Name sein. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Kurzer Einhalt, wir sehen, auch hier ist der Mann in besonderer Weise Gott ähnlich. Er hat die Namen gegeben, er hat bestimmt, wie alles heißt, und so heißt es auch. Weiter geht's. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes, aber für Adam fand er keine Hilfe ihm entsprechend. Von den Tieren war keiner geeignet, um eine gute Hilfe für Adam zu sein. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zum Menschen. Da sagte der Mensch, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Männen sagen wir im Deutschen nicht, aber im Hebräischen, da passt das, da macht das Sinn, da heißt die Frau wirklich Männen übersetzt. Wir sehen also, der Mann ist in besonderer Weise Gottes Abglanz, denn er herrscht über die Schöpfung, er gibt allem den Namen, sogar seiner Frau gibt er den Namen. Die Frau aber wurde erst nach dem Mann geschaffen, als zweites. Und sie wurde nicht direkt aus Staub und Erde gemacht, nein, sie wurde vom Mann gemacht. Gott nahm eine Rippe des Mannes und daraus formte er die Frau. Deswegen sagt Adam, das endlich ist Fleisch von meinem Fleisch und Gebein von meinem Gebein. Die Frau ist also vom Mann gemacht. Und sie ist um des Mannes Willen gemacht. Sie ist für den Mann gemacht. Denn warum hat Gott die Frau gemacht? Weil er sagt, es ist nicht gut, dass Adam der Mann alleine ist. Und deswegen mache ich ihm eine Hilfe, die ihm entspricht. Zuerst gab es nur den Mann. Und als Gott gesehen hat, der Mann hat aber ein Bedürfnis, er braucht eine Hilfe, wurde die Frau für ihn gemacht, um seines Willen und nicht andersrum. Warum ist es also eine Schande, wenn ein Mann seinen Kopf verhüllt? Weil er Gottes Bild und Abglanz ist. Er herrscht über die Schöpfung und keine irdische Kreatur steht über ihm. Über ihm steht nur Christus und Gott und deshalb zeigt er seinen Kopf unverhüllt als Symbol, dass keine Kreatur Macht über ihn hat. Warum ist es also eine Schande, wenn eine Frau sich nicht verhüllt? Weil sie der Abglanz des Mannes ist. Sie wurde um des Mannes willen geschaffen. Und der Mann ist ihr Haupt. Sie hat eine irdische Kreatur über sich. Und das soll sie auch zeigen. Durch das Symbol, das ihren Kopf verhüllt. Sie hat noch jemand über sich. Sie steht unter jemandem, unter dem Mann. Noch einmal, ich finde es zwar nicht gut, dass wir es in unserer heutigen Zeit immer betonen müssen, aber es ist so, noch einmal betont, es hat wirklich nichts mit Wertigkeit zu tun. Wir haben gesehen, auch Christus ordnet sich unter. Dass die Schöpfungsreihenfolge so ist, wie sie ist, heißt nicht, dass die Frau deswegen weniger Wert hätte. Und wir werden sehen, dass sogar Paulus gleich nochmal darauf eingeht, dass hier keiner einen falschen Schluss ziehen möge. Lass uns aber zunächst das weitere Argument anschauen, lass uns weitergehen im Text. Jetzt kommt Vers 10. In Vers 10 heißt es, darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Warum soll eine Frau eine Macht auf dem Haupt haben? Wegen der Sachen, die wir gerade gelesen haben, die wir uns gerade angesehen haben, weil das so ist, soll eine Frau eine Macht auf dem Haupt haben. Was meint das, eine Macht auf dem Haupt haben? Da gibt es zwar einige seltsame Ideen, was das heißen könnte, aber die meisten sind sich eigentlich einig, es heißt ein Zeichen der Macht, ein Symbol, dass sie unter einer Macht steht, nämlich unter der Macht des Mannes. Und das ist auch konsequent aus dem, was wir ja gerade gehört haben. Also, deswegen soll sie ihren Kopf bedecken, ihr Haupt verhüllen. Aber was meint das nun genau um der Engel willen? Jetzt bringt Paulus die Engel ins Spiel. Warum ist das Symbol, warum ist die Kopfbedeckung für die Engel wichtig? Warum muss die Frau um der Engel willen auch noch diese Kopfbedeckung tragen? Nun lasst uns zuerst einmal feststellen, dass offensichtlich die Engel uns beobachten. Offensichtlich schauen die Menschen auf uns, die Engel auf uns Menschen. Und offensichtlich interessiert die Engel, was sie dort sehen. Seht ihr, die Engel können nicht ins Herz sehen. Gott sieht das Herz an. Die Engel sehen nicht in unser Herz. Die wissen nicht, wie es in uns aussieht. Aber sie sehen das Äußere. Sie sehen, wie wir aussehen. Und es ist für sie wichtig, dass sie sehen, dass die heiligen Frauen eine Macht auf ihrem Kopf haben, dass sie sich verhüllen. Denn wenn sie das nicht tun, dann zeigen sie die gleiche Rebellion, die die Engel schon gesehen haben, als die Engel rebelliert haben, als die Menschen rebelliert haben und gesündigt haben. Und die sie ja überall um uns herum sehen, überall sündigen und rebellieren die Menschen, aber doch nicht in der Gemeinde Gottes. Nein, hier schauen die Engel und sie wollen sehen, dass sich hier in der Gemeinde Gottes, dass hier sich die Frauen unterordnen, dass hier die Schöpfungsordnung gewahrt wird und nicht durcheinander geworfen wird. Dass hier nicht die Frau sagt, ich überhebe mich über den Mann. Und nicht der Mann sagt, ich überhebe mich über Gott. So wie der Satan sich überheben wollte über Gott. Einige Ausleger meinen, es geht hier um böse, um gefallene Engel. Denn wir lesen in 1. Mose 5, dass die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren. Und einige meinen, naja, die Söhne Gottes, das sind bestimmt Engel. Und wenn nun Engel das Haar der Frauen sehen, diese bösen, gefallenen Engel, das Haar der Frauen sehen, dann werden sie vielleicht von den Frauen verführt. Diese Ansicht wurde durchaus häufig vertreten. Ich sehe aber keinen Anhaltspunkt hier in unserer Stelle, dass das der Fall ist. Nein, viel wahrscheinlicher die zweite und auch unsere Ansicht ist, es geht hier um die guten Engel, die eben bei der Schöpfung dabei waren und die wissen, dass die Frau um des Mannes willen gemacht wurde und der Abglanz des Mannes ist. Und deswegen wollen sie sehen, dass die Frau das auch anerkennt. Und da sie nicht ins Herz sehen können, müssen auch sie das Symbol der Macht sehen. Also auch um der Engel willen soll eine Frau ein Symbol, ein Zeichen der Macht auf ihrem Kopf haben, um zu zeigen, ja, ich respektiere die Schöpfungsordnung. Ich unterstelle mich dem Mann. Nun warnt Paulus vor Missbrauch. Lasst uns sehen in Vers 11 und Vers 12. Dort schreibt Paulus nun, dennoch, obwohl das so ist, wie wir gesehen haben, dennoch ist dem Herrn weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau, denn wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau, alles aber von Gott. Also im Herrn, jedenfalls im Herrn, jedenfalls wir Gläubige sollen das wissen und beachten. Mann und Frau sind gegenseitig abhängig voneinander. Ja, die Frau ist um des Mannes willen geschaffen, ohne den Mann gäbe es auch keine Frau. Aber ohne eine Frau gäbe es auch keinen Mann. Denn jeder Mann, mit Ausnahme von Adam, wurde noch durch eine Frau, durch seine Mutter geboren. Also so wie die Frauen abhängig sind vom Mann, sind die Männer abhängig von der Frau, denn ohne Frau gäbe es keinen einzigen Mann heute. Und wir wissen, wir sind aufgefordert, auch unsere Mütter zu ehren. Also hier ist ganz klar, wir können Frauen als Männer nicht verachten, denn wir brauchen die Frauen, ohne die Frauen gäbe es uns nicht. Und die spezielle Frau, durch die wir sind, haben wir auch noch ein Gebot, wir müssen sie ehren. Alles aber, schreibt Paulus, alles aber ist von Gott. Eine Schwester, eine Gläubige, ist eine Tochter Gottes. Sie ist geboren von Gott. Wehe, ein Mann behandelt sie schlecht, denn sie ist von Gott. Also ganz klar, es sollen keine falschen Schlüsse hier rausgezogen werden. Das heißt nicht, dass die Frauen weniger wert wären und der Mann sie tyrannisieren könnte. So, und damit schließt Paulus seine Argumentation ab. Das ist quasi das Ende von Paulus' Argumentation. Er hat also gesagt, er hat sich bezogen auf die Hierarchie, auf die Ordnung in der Schöpfung, die Frau ordnet sich dem Mann unter. Er hat sich bezogen auf die Ordnung in der Neuschöpfung, in der Gemeinde. Die Gemeinde ordnet sich dem Christus unter. Und er hat sich bezogen auf die Ordnung in der Dreieinigkeit. Selbst Christus ordnet sich Gott unter. Er hat sich bezogen auf die Reihenfolge der Schöpfung, auf den Sinn und Zweck der Schöpfung. Wer zuerst gemacht wurde, warum die Frau gemacht wurde, und er hat sich bezogen auf die Engel, die uns beobachten, und aus diesen Gründen sagt er, deswegen sollen sich Männer nicht verhüllen und sollen sich Frauen verhüllen. Damit ist Paulus' Argumentation abgeschlossen. Und was sollte er auch noch groß sagen? Was soll man denn noch Größeres aufzählen als das? Welche größeren Gründe könnten einem noch einfallen? Die Engel, die Schöpfungsordnung, die Dreieinigkeit. Und nun fragt er die Korinther nach ihrer eigenen Meinung. Vers 13. Urteilt bei euch selbst. Ich habe euch alles gesagt. Jetzt urteilt bei euch selbst. Ist es anständig, dass eine Frau unverhüllt zu Gott betet? Seht, und jetzt meinen einige, euer Urteil bei euch selbst, das heißt, er lässt es uns frei, wir können selbst entscheiden, was wir nun sagen. Natürlich ist das nicht der Fall. Paulus hat gerade eine der stärksten Argumentationen überhaupt aufgebaut. Er hat sich auf alles berufen, was hoch und heilig ist. Und jetzt soll er sagen, ja, aber jetzt entscheidet ihr mal selbst. Nein, das ist natürlich eine rhetorische Frage. Ja, er fordert sie auf, dass sie selbst beurteilen sollen, aber er fordert sie sicher nicht dazu auf, ihm zu widersprechen und zu sagen, ja gut, du hast so viele tolle Gründe genannt, aber ich bin anderer Meinung. Das ist natürlich nicht gemeint. Er stellt ihnen eine rhetorische Frage. Die Antwort ist klar. Ist es anständig, dass eine Frau unverhüllt zu Gott betet? Nein, natürlich nicht. Paulus hat das doch gerade bewiesen. Was er aber will, ist, dass die Korinther erkennen, dass selbst ohne diese ganzen geistlichen Wahrheiten, die er ihnen gerade offenbart hat, selbst wenn sie diese ganzen Wahrheiten nicht kennen würden, so wäre die Antwort trotzdem klar. Wenn Paulus das alles nicht gesagt hätte, so müssten die Korinther trotzdem wissen, dass es nicht anständig ist, wenn eine Frau unverhüllt zu Gott betet. Warum? Warum ist das so? Warum können die Korinther, selbst ohne die göttliche Offenbarung, die Paulus ihnen gerade gegeben hat, warum können sie trotzdem wissen, dass es sich nicht gehört, dass eine Frau unverhüllt zu Gott betet? Wegen der Natur. Vers 14. Und lehrt euch nicht selbst die Natur, dass, wenn ein Mann langes Haar hat, es eine Schande für ihn ist, wenn aber eine Frau langes Haar hat, es eine Ehre für sie ist? Also selbst wenn die Korinther diese göttlichen Offenbarungen, die Paulus ihnen gerade gegeben hat, all diese heiligen, hohen Argumente nicht kennen würden, so müssten sie doch wissen, dass es nicht anständig ist, wenn eine Frau zu Gott unverhüllt betet, denn sie haben die Offenbarung der Natur. Gott hat sich nicht nur in seinem Wort offenbart, er hat sich auch in der Natur offenbart. Paulus schreibt das zum Beispiel im Brief an die Römer im ersten Kapitel. Gott offenbart Dinge in der Natur. Selbst wenn man sein Wort nicht hat, dann kann man nicht alles wissen. Wenn man in die Natur schaut, dann kann man nicht wissen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Es gibt Dinge, die kann man aus der Natur nicht erfahren. Man braucht Gottes Wort. Aber selbst wenn man Gottes Wort nicht hat, so hat doch die Natur Offenbarungen und wir können aus der Natur Dinge lernen über Gott und über seinen Willen. Paulus sagt in Vers 14 hier, und lehrt euch nicht selbst die Natur. Das heißt, aus der Natur, aus der Offenbarung Gottes in der Natur, können die Menschen eine Lehre ziehen. Die Natur lehrt uns etwas. Was lehrt die Natur uns? Dass, wenn ein Mann langes Haar hat, es eine Schande für ihn ist. Wenn aber eine Frau langes Haar hat, es eine Ehre für sie ist. Jeder Mensch kann aus der Natur heraus wissen und erkennen, dass es für einen Mann eine Schande ist, langes Haar zu haben, für eine Frau aber ist es eine Ehre. Aber warum ist das so? Warum ist langes Haar für die Frau eine Ehre und für den Mann eine Schande? Es geht weiter in Vers 15. Denn das Haar ist ihr anstatt eines Schleiers gegeben. Hier ist die Begründung. Warum ist es für eine Frau eine Ehre, ein langes Haar zu haben, für einen Mann aber nicht? Gott hat es in der Natur so eingerichtet, dass Frauen von Natur aus langes Haar haben als einen natürlichen Schleier, als ein natürliches Symbol für die Schöpfungsordnung, als ein natürliches Symbol für ihre Unterordnung unter den Mann. Und es ist keine Schande für sie, wenn sie zeigt, dass sie sich unterordnet. Es ist eine Ehre für sie, denn sie ist Gott gehorsam. Sie bestätigt seine gute Schöpfungsordnung. Das soll uns etwas lehren. Diese Tatsache, dass schon von Natur aus die Frau ihre Haare als ein Schleier hat und der Mann nicht, das soll uns etwas lehren, nämlich, dass das, was Paulus gerade erklärt hat, dass das wahr ist. Dass Frauen sich verhüllen sollen. Selbst die Natur lehrt uns das. Die Natur gibt uns das Beispiel. Und an diesem Beispiel sollen wir uns orientieren und wir sollen daraus die Lehre ziehen, dass sich Frauen verhüllen sollen. Dass es natürlich ist für sie, sich zu verhüllen. Jetzt gibt es einige, die sagen, ja, dann reicht das Haar doch aber aus. Wenn er sagt, das Haar ist anstatt eines Schleiers, dann reicht das doch. Damit wollen wir uns gleich nochmal beschäftigen. Wir gehen gleich nochmal auf einige Probleme der Auslegung ein. Aber erstmal so viel dazu. Und nun kommen wir zu seinem letzten Satz, Vers 16. Nun schreibt Paulus, wenn es aber jemand für gut hält, streitsüchtig zu sein. Also Paulus sieht voraus, dass, obwohl er die besten Argumente gebracht hat, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, obwohl er sich auf Gott bezogen hat und auf die Gemeinde und auf Christus und auf die Schöpfung und auf die Engel und jetzt sogar noch auf die Natur, er weiß, es wird trotzdem Leute geben, die darüber streiten wollen. Es wird Leute geben, die wird das nicht überzeugen, die werden trotzdem sagen, ich akzeptiere das nicht und ich will weiter darüber streiten. Ich bin anderer Meinung. Paulus sieht das voraus. Die beste Argumentation, die man sich vorstellen kann, und er weiß, und es wird trotzdem Leute geben, die wollen das nicht akzeptieren, die wollen darüber streiten. Was schreibt er also weiter? Wenn es aber jemand für gut hält, streitsüchtig zu sein, so soll er wissen, wir haben eine derartige Gewohnheit nicht, auch nicht die Gemeinden Gottes. Gewohnheit ist hier ein seltsames Wort, das klingt schwach. Einige nehmen das zum Anlass und sagen, ach siehst du, ist ja nur eine Gewohnheit. Aber wir haben ja gerade gesehen, was Paulus alles erklärt, das kann nicht nur eine Gewohnheit sein. Man kann tatsächlich dieses Wort auch stärker übersetzen. Aber Paulus Argument ist doch das folgende, folgenden Punkt will er machen. Er beruft sich jetzt am Ende, wenn das alles nicht überzeugt hat, beruft er sich auf seine apostolische Autorität und auf die allgemeine christliche Erkenntnis. Er sagt, wir haben eine derartige Gewohnheit nicht. Wir, das ist vielleicht der Apostel Paulus und Sosthenes, der Bruder, mit dem zusammen er diesen Brief schreibt, wahrscheinlich meint er sogar noch weiter, wahrscheinlich meint er alle Apostel, alle Mitarbeiter. Wir haben diese Gewohnheit nicht. Und er beginnt ja diesen Brief mit Paulus, berufener Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen. Das heißt, wenn er hier sagt, ich als Apostel, die anderen Apostel, meine Mitarbeiter, wir haben so eine Gewohnheit nicht, dann meint er nicht, naja, wir machen das halt anders oder so. Nein, er meint, er spricht hier wirklich mit göttlicher Autorität. Er beruft sich auf seine apostolische Autorität, so wie er es am Beginn des Briefes klar gemacht hat. Er ist berufener Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen. Und als solcher spricht er jetzt und als solcher hat er keine andere Gewohnheit. Und er sagt auch nicht die Gemeinden Gottes. Es gibt keine Gemeinde Gottes. Auf der ganzen Welt gibt es keine Gemeinde Gottes, die das anders handhabt, die eine andere Gewohnheit hat. Alle haben verstanden, dass die Frauen sich verhüllen sollen und praktizieren das auch so. Es gibt kein Christ, keine Gemeinde, die das anders macht. Daraus folgt aber, wer streitsüchtig sein will, wer nicht akzeptieren will, was Paulus hier gesagt hat, wer nicht akzeptieren will, dass die Frauen sich verhüllen müssen, sondern weiter darüber streiten will, der stellt sich gegen die Apostel und damit gegen den Herrn und er stellt sich gegen alle Gläubigen, gegen alle Gemeinden. Denn keiner macht das anders. Nun kann es sein, dass, wenn er sagt, wir haben nicht so eine Gewohnheit, es kann sein, dass er sich darauf bezieht, wir haben keine Gewohnheit, streitsüchtig zu sein. Die allermeisten Ausleger verstehen das so, dass es darum geht, wir haben keine andere Gewohnheit, unverhüllt, beziehungsweise Männer verhüllt zu sein. Man könnte es aber auch so verstehen, dass er sagt, wir haben nicht die Gewohnheit, streitsüchtig zu sein. Aber selbst dann ist klar, es wird nicht mehr hierüber diskutiert. Ich habe alles gesagt, ich habe es bewiesen. Ja, es soll nicht darüber gestritten werden. Also selbst wenn einer von all diesen Argumenten immer noch nicht überzeugt sein sollte, nicht weil er gute Gründe hat, sondern weil er offensichtlich streitsüchtig ist, sonst wäre er wohl überzeugt, dann ist jetzt aber Ruhe. Es wird nicht weiter gestritten. Du willst weiter streiten? Schluss. Die Apostel streiten nicht mit dir, keine der Gemeinden streitet mit dir, alle machen das so. Das ist der Text, das ist unser Text, was Paulus geschrieben hat. Nun, jetzt könnte man ja meinen, ja gut, das ist doch eigentlich, wenn ich das so normal lese, dann ist das doch eigentlich total klar. Ja, natürlich, Frauen müssen ihren Kopf bedecken und Männer dürfen ihren Kopf nicht bedecken. Aber wieso tragen dann in so vielen Gemeinden die Schwestern denn keine Kopfbedeckung? Also offensichtlich ist das Thema ja doch nicht so klar. Und tatsächlich, es gibt eine Handvoll von Auslegungsproblemen, mit denen wir uns noch kurz beschäftigen wollen. Wir müssen allerdings feststellen, dass es tatsächlich einfach viele Gemeinden gibt, die sich mit diesem Thema gar nicht beschäftigen. Nicht jeder Pastor predigt unbedingt gern über diese Stelle. Auch ich predige nicht so besonders gern über diese Stelle. Ich freue mich, dass ich über Gottes Wort reden darf. Aber mir ist bewusst, dass nicht alle schreien, Hurra, ist das aber schön. Sondern dass es da vielleicht Widerstand gibt. Also viele fassen das Thema einfach gar nicht an. Aber es gibt eben auch solche, die beschäftigen sich mit dem Thema und die bringen Gegenargumente, warum eine Frau sich eben nicht verhüllen muss. Keiner bringt ein Gegenargument, warum ein Mann sich vielleicht verhüllen kann, aber warum Frauen sich nicht verhüllen müssen. Und die häufigsten davon wollen wir uns jetzt ansehen. Wie gesagt, nicht alle, aber die häufigsten davon. Und das erste Gegenargument ist die Kultur. Viele sagen einfach, das ist eine kulturelle Sache. Das war halt damals in Korinth so. Sie behaupten, alle römischen, alle griechischen Frauen oder je nachdem auch mal alle jüdischen Frauen, die haben halt damals Kopfbedeckung getragen. Das war damals ganz normal. Und wer keine Kopfbedeckung getragen hat, der hat damit zu erkennen gegeben, dass er eine unmoralische Frau ist. Denn Huren haben damals angeblich keine Kopfbedeckung getragen. Nun leider müssen wir feststellen, dass das mehr oder weniger Behauptungen sind, die eigentlich nie wirklich bewiesen werden. Im Gegenteil, es gibt sogar gute Gründe, das Gegenteil anzunehmen. Ja, wir haben auch irgendwelche Grabstelen, wo eine Frau geehrt wird, eine verstorbene Ehefrau, und gesagt wird, was sie für eine treue und ordentliche Frau war. Und da ist sie abgebildet ohne eine Kopfbedeckung. Also das sind letztlich Behauptungen, das ist nicht wirklich klar, wie das in Korinth nun gemacht wurde und wer was gemacht hat. Was haben die Griechen gemacht, die Römer, die Juden? Offensichtlich gab es da auch verschiedene. verschiedene Kulturen, wie sie es getan haben. Aber je nach, ob das nun stimmt oder nicht, selbst wenn das damals die Kultur war, haben wir ein großes Problem mit diesem Gegenargument. Warum? Weil Paulus kein einziges Wort über die Kultur verliert. Kein einziges Wort, nichts, was er sagt, hat irgendwie mit Kultur zu tun. Ja, ganz im Gegenteil. Wir haben doch gesehen, er beruft sich auf die Ordnung in der Schöpfung, in der Neuschöpfung, in der Gemeinde, in der Dreieinigkeit. Er beruft sich auf die Schöpfungsordnung, er beruft sich auf die Engel, er beruft sich auf die Natur, er beruft sich auf die apostolische Autorität und auf die allgemeine christliche Erkenntnis, die alle Gemeinden haben. Er beruft sich überhaupt nicht auf irgendwas Menschliches, Kulturelles, Veränderliches. Er beruft sich auf das Göttliche, Ewige, Unveränderliche. Oder will mir irgendjemand sagen, dass sich die Schöpfungsordnung geändert hat seitdem? Oder dass sich die Ordnung in der Dreieinigkeit geändert hat? Dass sich die Natur geändert hat? Nein, das sind völlig unveränderliche Dinge. Und deswegen ist es sehr schwierig zu sagen, Paulus meint aber hier nur kulturelle Gepflogenheiten. Außerdem verwendet Paulus eine universelle Sprache. Er benutzt eine Sprache, die keinerlei Einschränkungen erhält, sondern alles erfasst. Er sagt, jedermann, der betet oder weissagt und dabei etwas aus dem Haupt hat. Er sagt, jede Frau aber, die mit unverhülltem Haupt betet oder weissagt. Er sagt, in allen Gemeinden Gottes ist das so. Und wenn wir an den Briefanfang schauen, wie er seinen Brief beginnt, dann schreibt er, Paulus, berufener Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen und Sosthenes, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Dieser Brief ist nicht nur geschrieben an die Gemeinde in Korinth, er ist geschrieben an alle Christen an jedem Ort. Klingt das danach, als sei die Kopfbedeckung nur eine kulturelle Sache in Korinth gewesen? Und außerdem ist das ein sehr gefährliches Argument. Damit kann man nämlich die ganze Bibel für nicht mehr relevant erklären. Weil angeblich alles Kultur ist. Seht ihr, das Problem, wenn man so argumentiert, ist, dass man nicht von der Bibel kommt und von der Bibel aus seine Kultur beurteilt, sondern dass man von seiner Kultur kommt und daher die Bibel beurteilt. Wir stellen fest, bei uns tragen die Frauen kein Kopftuch, damals also aber schon, dann muss das wohl Kultur sein, hat sich ja geändert. Aber so rum geht das nicht, es geht andersrum. Wir müssen die Bibel betrachten und schauen, dass wir unsere Kultur entsprechend oder unser Verhalten entsprechend anpassen. Sonst würde es ja dazu führen, je weiter die Kultur unserer Gesellschaft abfällt von Gott, je mehr Sünden als in Ordnung gelten, desto mehr würden wir sagen, ja, dann passt das halt in der Schrift nicht mehr. Und genau das ist es, was viele Liberale machen. Ihr wisst das doch selbst, wenn es um die Unterordnung der Frau unter den Mann geht, wenn es um die Frage geht, ob eine Frau predigen darf, wenn es um die Frage geht, ob Männer heiraten dürfen, das sind und viele andere Dinge, da wird das genauso gemacht. Und wieso, ist doch in Ordnung, machen wir doch so, ist doch nichts Falsches dabei, Bibel sagt was anderes, ja, dann galt das nur damals. Aber dieses Argument ist gefährlich, wir glauben nicht, dass man so mit der Bibel argumentieren sollte, es sei denn, die Bibel enthält einen Hinweis darauf. Aber so einen Hinweis sehe ich hier nicht. Im Gegenteil. Eine Abwandlung davon ist, dass die Leute sagen, naja, es kommt doch aber nicht auf das Symbol der Kopfbedeckung an. Es kommt auf den Grundsatz an, den Paulus sagt, dass die Frauen sich den Männern unterordnen sollen. Aber welches Symbol sie nun nehmen, das ist doch egal. Einige sagen sogar, wir brauchen sowieso keine Symbole. Gott schaut ins Herz. Das sind doch alles nur Äußerlichkeiten. Nun, das ist natürlich nicht so, denn wenn es Gott egal wäre, dann würde Gott es nicht aufschreiben. Und wir machen das ja auch nicht mit der Taufe oder dem Abendmahl so und sagen, naja, das sind ja nur äußerliche Symbole. Nein, wenn Gott ein Symbol vorschreibt, dann ist ihm das auch wichtig. Und wir können nicht sagen, naja, Hauptsache mein Herz stimmt. Ja, das Herz muss stimmen, sonst ist das Symbol nur eine Heuchelei. Aber es heißt nicht, dass wenn das Herz stimmt, das Symbol dann egal wäre. Gott hat ja gesagt, dass ihm dieses Symbol nicht egal ist. Aber einige sagen, na gut, aber vielleicht kann man das Symbol kulturell abwandeln. Das Symbol war halt damals das Kopftuch oder ja, die Kopfbedeckung, aber heute können wir doch ein modernes Symbol wählen. Und dann schlagen einige vor, wir nehmen den Ehering. Aber da ist auch schon das Problem, dass auch der Mann den Ehering trägt. Also das kann ja wohl schon nicht das Zeichen für die Unterordnung sein. Andere sagen, der Nachname, das ist doch unser Symbol für die Unterordnung. Die Frau nimmt den Nachnamen des Mannes an. Und damit zeigt sie doch, dass sie sich ihm unterordnet. Wie sollen die Engel das sehen? Das ist nicht sichtbar, das ist kein sichtbares Zeichen. Das können die Engel nicht sehen, wenn sie auf uns schauen. Andere wiederum sagen, es geht einfach nur um weibliche Kleidung. Die Frauen sollen sich halt weiblich kleiden, nicht so kleiden wie die Männer. Sollen zeigen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Mann und Frau. Aber die Kleidung an sich ist auch kein Zeichen der Unterordnung. Es geht ja bei diesem Zeichen gerade darum, dass etwas auf dem Kopf sein soll, um zu symbolisieren, dass etwas über einem steht. Und auch das machen wir doch nicht mit den anderen Symbolen, die uns der Herr gegeben hat. Wir machen das doch nicht mit dem Herrenmahl. Wir sagen doch nicht, naja, damals hat man halt Brot gegessen und Wein getrunken, heute essen und trinken wir halt andere Sachen, dann können wir doch auch mit anderen Sachen das Herrenmahl feiern. Nein, das machen wir ja auch nicht. Wenn Gott uns ein Symbol gibt, dann wird das so beachtet, wie er es gibt. Und wir fangen nicht an, das irgendwie anders zu deuten oder andere Symbole zu verwenden, auch wenn es Leute gibt, die das machen. Ihr habt vielleicht auch schon davon gehört, es gibt auch Leute, die feiern das Abendmahl nicht mit Brot und Wein. Also das kulturelle Argument, auch wenn es von vielen großen Männern benutzt wird, wir müssen das verwerfen. Wir können das nicht sehen, dass man das verwenden kann. Das zweite große Gegenargument ist, das Haar ist doch der Schleier. Das lange Haar reicht doch aus. Und tatsächlich in diesem Punkt haben wir Pastoren quasi unsere Meinung ein wenig geändert. Ja, wir haben in der letzten Predigt darüber, war noch die Meinung, ja, das Haar kann ausreichen. Wir sehen das ein wenig anders nun. Wir sehen, ja, das Haar reicht aus, aber nicht im besonderen Kontext des Beten und Weissagens, worauf wir nachher noch eingehen. Das heißt, das Haar reicht zwar für den Alltag aus, aber es gibt besondere Anlässe. Da will Gott, dass die Frau diesen natürlichen Schleier bekräftigt, bestätigt durch einen äußeren Schleier. Ja, oder eine Verhüllung, eine Bedeckung. Die Frau soll also quasi auch mit ihrem Willen, mit einer Willenshandlung zeigen, ich habe nicht nur langes Haar, weil es eine Ehre ist und schön ist, sondern ich weiß, was das Haar bedeutet und tatsächlich, ich zeige auch, ich will mich auch wirklich unterordnen und bekräftige das deswegen mit einem Stoff. Denn wenn man glaubt, dass der Schleier ausreicht, dann hat man ein Problem mit Paulus Argumentation. Dann funktioniert die Argumentation nicht mehr. Zum einen sagt Paulus, dass das eine Lehre aus der Natur ist. Die Natur soll uns etwas lehren. Was soll sie uns lehren? Das, was Paulus uns die ganze Zeit schon erklärt hat. Es soll nicht heißen, diese Lehre macht alles wieder überflüssig, was er erklärt hat. Ja, diese Lehre aus der Natur bekräftigt, was Paulus gesagt hat. Und sagt nicht, aber eigentlich braucht ihr das dann doch nicht. Selbst ohne göttliche Offenbarung durch Paulus lehrt schon die Offenbarung in der Natur, dass Frauen eine Kopfbedeckung als Symbol tragen sollen. Es ist natürlich für eine Frau, sich zu verhüllen, denn schon Gott hat ihr von Natur aus so etwas gegeben und daraus soll sie lernen, dass sie sich verhüllen soll. Auch die Worte, die Paulus verwendet, können einen Hinweis geben. Denn die ganze Zeit spricht er, wenn er sich vom Verhüllen spricht, benutzt er immer das gleiche griechische Wort. Katakalypto, für ja, Verhüllen, beziehungsweise unverhüllt, akatakalyptos. Das ist das griechische Wort, was er immer verwendet, die ganze Zeit. Aber wenn er jetzt über den Schleier der Frau spricht, über das Haar, dass das der natürliche Schleier ist, da verwendet er ein anderes Wort, nämlich periboleon. Das kann einen Hinweis darauf geben, dass Paulus hier eben nicht genau dasselbe meint und das schon dadurch zeigen will, dass er auch verschiedene Worte benutzt. Und insbesondere macht der Vers 6 keinen Sinn. Wenn er mal in den Vers 6 schaut, dort sagt er, denn wenn eine Frau sich nicht verhüllt, so werde ihr auch das Haar abgeschnitten. Also wenn jetzt die Verhüllung, wenn das lange Haar als Schleier ausreichen würde, dann würde Paulus hier sagen, wenn eine Frau kurzes Haar hat, dann soll ja auch das Haar geschnitten werden. Nein, das ergibt ja keinen Sinn. Also wenn eine Frau sich das Haar kurz schneidet, dann soll es ihr kurz geschnitten werden. Die Argumentation passt dann nicht. Das würde keinen Sinn machen, wenn es hier wirklich, wenn das lange Haar ausreichen würde. Also, ja, der natürliche Schleier der Frau, das Haar, das lange Haar, das reicht in den normalen Umständen, im Alltag, aber es gibt besondere Umstände in der Anbetung. Da soll die Frau diesen natürlichen Schleier bekräftigen durch einen Stoff. Und jetzt lasst uns zum letzten und größten Problem kommen, nämlich das Beten und Weissagen. Ihr wisst, wir haben das am Anfang angesprochen, wir verschieben das nach hinten. Er sagt, ein Mann soll sich beim Beten und Weissagen nicht verhüllen und eine Frau soll sich beim Beten und Weissagen verhüllen. Scheint also, als gehe es Paulus nur um das Beten und Weissagen. Eine Frau muss sich nicht immer verhüllen, nur beim Beten und Weissagen. Und diese Auslegung hier fällt uns sehr schwer. Ja, diese Auslegung ist letztlich der Grund, weshalb wir kein Gebot in der Gemeinde daraus machen, weshalb wir euch Schwestern nicht sagen, ihr müsst euch verhüllen. Denn hier haben wir wirklich Probleme und wir verstehen nicht genau, was hier gemeint ist, wie man das auslegen kann. Warum haben wir ein Problem? Nun, Weissagen. Weissagen verstehen wir als das Verkündigen göttlicher Wahrheiten unter der Inspiration des Geistes. Jemand wird inspiriert vom Geist und gibt göttliche Wahrheit wieder. Einige meinen, mit Weissagen kann auch generell das Verkündigen göttlicher Wahrheiten gemeint sein. Auch ohne, dass man vom Geist inspiriert ist. Also zum Beispiel, wenn man predigt, wenn man lehrt. Es gibt einige, die diese Meinung vertreten. Aber in jedem Fall ist wohl klar, es meint lautes Reden und das wohl auch in der Gemeinde. Denn in 1. Korinther 14, da schreibt Paulus über das Weissagen nochmal, ein paar Kapitel weiter, und er sagt, wer weissagt, erbaut die Gemeinde. Also offensichtlich ist Weissagen für die Erbauung der Gemeinde da. Offensichtlich muss da jemand laut sprechen zur Gemeinde. Also wann soll sich eine Frau verhüllen? Wenn sie in der Gemeinde göttliche Wahrheiten weitergibt. Und jetzt haben wir ein Problem, denn das verbietet Paulus eindeutig. 1. Korinther 14, schlagen wir nochmal dazu auf, 1. Korinther 14, drei Kapitel weiter. Ab Vers 33, 1. Korinther 14, ab Vers 33, hier schreibt Paulus im selben Brief, wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen die Frauen in den Gemeinden schweigen. Denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist schändlich für eine Frau, in der Gemeinde zu reden. Will Paulus also den Frauen erlauben, in der Gemeinde zu weissagen, zu reden, wenn sie sich dabei verhüllen? Ist das dann in Ordnung, wenn sie verhüllt sind? Ja, beim Beten haben wir nicht so sehr das Problem. Beim Beten können wir uns auch vorstellen, dass das auch das leise Mitbeten ist. Aber beim Weissagen, das kann wohl nicht leise geschehen, das muss wohl laut geschehen. Wird ja möglicherweise liegt der Schwerpunkt hier auch gar nicht auf dem Weissagen. Vielleicht liegt der Schwerpunkt auf dem Gebet, denn das Weissagen nennt Paulus zwar zu Beginn, aber später in Vers 13, da sagt er dann, urteilt bei euch selbst, ist es anständig, dass eine Frau unverhüllt zu Gott betet? Da kommt das Weissagen nicht mehr vor. Aber wir können nicht ignorieren, dass Paulus vom Weissagen redet. Jetzt könnte man ja einwenden, ja gut, aber wenn wir glauben, Weissagen ist das inspirierte Reden, dann gibt es das doch heute nicht mehr. Wir glauben doch, dass das aufgehört hat. Ja, dann müssen wir uns damit ja nicht weiter beschäftigen. Ja, aber wenn wir verstehen wollen, was Paulus wirklich meint mit diesem Text, dann können wir nicht einfach dieses Wort weglassen. Wir müssen verstehen, was hat er damals gemeint. Und dann können wir auch recht anwenden, was das heute für uns bedeutet. Das heißt, wir müssen uns mit diesem Weissagen irgendwie beschäftigen und herausfinden, was können wir dazu sagen? Was meint er nun mit Weissagen und Beten? Ich möchte kurz vier Meinungen vorstellen, die hierzu vertreten werden. Die erste Meinung ist, Frauen dürfen beten und Weissagen, wenn sie sich dabei verhüllen. Problem, wie wir gerade gelesen haben, 1. Korinther 14, Paulus sagt fünfmal, dass Frauen nicht reden sollen in der Gemeinde. Er sagt, sie sollen schweigen. Er sagt, es wird ihnen nicht erlaubt zu reden. Er sagt, sie sollen sich unterordnen. Er sagt, sie sollen daheim ihre Männer fragen. Und er sagt, es ist schändlich für eine Frau in der Gemeinde zu reden. Das ist doch ziemlich deutlich, dass Frauen in der Gemeinde nicht reden sollen, oder? Frauen sollen sich unterordnen. Aber wenn sie dann sich verhüllen, wenn sie das Symbol ihrer Unterordnung auf dem Kopf tragen, dann müssen sie sich im Verhalten nicht mehr unterordnen? Dann können sie reden wie Männer? Nein, das überzeugt uns nicht. 1. Korinther 14, was Paulus dort sagt, ist so klar, so eindeutig. Er macht dort keine Ausnahmen. Wir können nicht einfach sagen, naja, wenn die Frau sich dann verhüllt, dann kann sie aber beten und reden. Und seht ihr, die Symbole in der Schrift sind ja immer eine Verbildlichung einer geistlichen Wahrheit. Also wenn die Frau sich unterordnet, dann kann sie nicht sagen, wenn ich das Zeichen auf dem Kopf habe, dann kann ich aber all diese Dinge tun. Nein, das passt nicht. Also deswegen, diese Meinung, die wird zwar von einigen vertreten, aber wir halten das für unwahrscheinlich. Wir kommen nicht darum herum, dass Paulus sehr eindeutig im selben Brief, wenige Verse weiter, so klar sagt, dass Frauen nicht reden sollen. Die zweite Meinung ist, ja, dann spricht Paulus vielleicht einfach hypothetisch. Das heißt, er erzählt uns zwar was, er gibt uns gute Erkenntnisse weiter. Ja, Frauen sollen sich beim Beten und Weissagen verhüllen, aber da Frauen ja in der Gemeinde nicht sprechen dürfen, wie er uns später sagt, gibt es also gar keinen Anwendungsfall. Das heißt, Frauen müssen sich nie verhüllen. Sie müssten sich verhüllen beim Beten oder Weissagen, aber das dürfen sie ja nicht machen, also müssen sie sich auch nicht verhüllen. Das wäre rein hypothetisch gesprochen. Das wäre vorstellbar, dass Paulus uns eben andere Wahrheiten hier weitergeben will, dass er uns zeigen will, die Schöpfungsordnung, die Natur und so weiter. Aber es soll wirklich keinen praktischen Anwendungsfall geben? Also Paulus schreibt 15 Verse über die Kopfbedeckung. Er beruft sich dabei auf die Dreieinigkeit, auf die Schöpfung, auf die Engel, auf die Natur. Und das ist dann alles nur hypothetisch, es gibt gar keinen Anwendungsfall. In Vers 10 sagt er, darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Wann soll eine Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen? Nie? Das halten wir auch für sehr unwahrscheinlich, dass es keinen Anwendungsfall geben kann. Ich denke, es muss einen Anwendungsfall geben, wenn Paulus das so mit Nachdruck hier schreibt. Also die dritte Meinung, Beten und Weissagen ist nicht auf die Gemeinde beschränkt, zumindest nicht auf die Versammlung. Paulus meint das laute Beten und das laute Weissagen außerhalb der Gemeinde. Frauen dürfen laut beten und laut Weissagen, wenn sie zum Beispiel in Frauenkreisen sind oder wenn sie Kinder lehren oder bei der Evangelisation. Also immer, wenn es nicht die versammelte Gemeinde ist, dann dürfen Frauen das tun. Und dann müssen sie dabei etwas auf dem Haupt tragen. Die meisten Ausleger sind sich aber sicher, dass Paulus sich hier auf Gemeindeversammlungen bezieht. Dafür spricht, dass die folgenden Abschnitte, zum Beispiel über das Herrenmahl, auch Gemeindeversammlungen betreffen. Dafür spricht auch, dass die Engel anwesend sind, die sicherlich in einer Gemeindeversammlung in besonderer Weise anwesend sind. Und vor allem haben wir ja gesehen, dass es heißt, Weissagen geschieht zur Erbauung der Gemeinde. Also es gibt gute Gründe anzunehmen, es geht hier um das Reden in der Gemeinde. Dagegen spricht aber, dass Paulus nicht ausdrücklich schreibt, dass es um die Gemeinde geht. Und das tut er an anderen Stellen. In Vers 18 zum Beispiel, wenn er dann zum Herrenmahl kommt, da schreibt er, denn erstens höre ich, dass, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt. Also da schreibt er ganz klar vom Zusammenkommen in der Gemeinde. Das macht er bei unserem Abschnitt aber nicht. Deswegen müssen wir sagen, auch hier sind wir nicht sicher. Es ist nicht eindeutig. Und letztlich die vierte Meinung. Und das ist die Meinung, die kann man wahrscheinlich als die traditionelle Meinung bezeichnen, die meisten Ausleger in der Kirchengeschichte hatten, zum Beispiel Calvin und andere. Die vierte Meinung ist, Paulus spricht einfach zwei verschiedene Themen an. Paulus will hier in unserem Abschnitt, in 1. Korinther 11, er will überhaupt nichts darüber sagen, ob Frauen nun beten dürfen und weissagen dürfen oder nicht. Und das tut er dann später, das hebt er sich auf für 1. Korinther 14. Hier geht es ihm erstmal um die Kopfbedeckung. Später will er dann sagen, dass Frauen auch nicht beten und weissagen dürfen. Wir haben schon gesehen, dass Paulus durchaus erst einmal sich einem Thema widmen kann und später einem anderen. Er kann jetzt über die Kopfbedeckung sprechen und später über das Beten und Weissagen. Das hat er schon mal getan, nämlich beim Thema Götzenopferfleisch im selben Brief. In 1. Korinther 8, lehrt er, dass man kein Götzenopferfleisch essen soll, wenn man damit einem Bruder zum Anstoß wird. Und später in 1. Korinther Vers 10, zwei Kapitel weiter, lehrt er dann, dass man überhaupt kein Götzenopferfleisch essen darf. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass Paulus sich erst einer Sache widmet, ohne dabei die andere gut zu heißen, sondern die andere dann später klarstellt. Aber warum spricht Paulus dann überhaupt von Beten und Weissagen? Warum sagt er nicht einfach, wie in Vers 18, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, sollen die Männer sich nicht verhüllen und die Frauen sollen sich verhüllen? Nun, vielleicht war es in Korinth der Fall, dass Frauen gebetet und geweissagt haben. Es war vielleicht der Fall, dass sie laut gesprochen haben in der Gemeinde. Deswegen kritisiert er sie dafür in 1. Korinther 14. Deswegen stellt er das dann später klar, dass das nicht geht. Und dabei haben sie ihre Kopfbedeckung dann auch tatsächlich abgenommen. Und daher spricht Paulus jetzt diese Situation an. Deswegen sagt er, wenn ihr unverhüllt betet oder weissagt, weil das der Fall war in Korinth. Die haben tatsächlich gebetet und geweissagt, was sie nicht durften, was er später anspricht. Aber, und dabei haben sie das Kopftuch abgenommen. Deswegen spricht er das Problem der Kopfbedeckung jetzt auch in diesem Zusammenhang an. Und sagt, ja, ihr nehmt die Kopfbedeckung ab, wenn ihr betet oder weissagt. Aber ihr müsst wissen, ihr dürft das überhaupt nicht. Nicht nur beim Beten oder beim Weissagen, ihr dürft überhaupt nicht die Kopfbedeckung abnehmen. Und mit dem Beten und Weissagen beschäftigen wir uns gleich noch. Das wäre eine Möglichkeit, dass Paulus einfach nur deswegen Beten und Weissagen sagt, weil das halt die konkrete Situation war in Korinth. Da haben die Frauen eben gebetet und geweissagt und dabei haben sie ihre Kopfbedeckung abgenommen. Und deswegen spricht Paulus auch genau diese Situation an. Wäre denkbar. Aber auch hier, es verbleibt Unsicherheit. Das heißt, wir haben keine eindeutige Lösung. Wir sind uns nicht sicher, wie wir diese Stelle auszulegen haben. Dann ist aber die Frage, gut, was machen wir dann nun? Was machen wir jetzt? Na, weiter forschen, weiter fragen, weiter beten und lesen. Aber wenn man monatelang, jahrelang alles erforscht hat, was man so finden konnte, es gibt immer noch, man kann immer noch weitermachen, aber irgendwann merkt man, okay, auch wenn ich den 30. Kommentar lese, es kommt nicht mehr viel Neues, ja, es wiederholt sich irgendwie. Irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sagt, es hat wahrscheinlich nicht viel Sinn, jetzt noch weiter Monate und Jahre damit zu verbringen. Was macht man dann? Wenn man also sagt, und an dem Punkt sind wir, dass wir sagen, wir glauben, wir werden jetzt, wenn wir weiter forschen, nicht mehr groß neue Erkenntnisse bekommen. Was machen wir jetzt also mit dieser Stelle, wenn wir uns nicht sicher sind? Machen wir einfach gar nichts? Und viele machen das so. Ich weiß von vielen Brüdern und Schwestern, auch von guten Lehrern, die ich sehr schätze, dass sie das so machen, dass sie sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, was diese Stelle sagt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Paulus wirklich gebietet, dass Frauen sich verhüllen sollen und deshalb mache ich erstmal nichts. Vielleicht verstehe ich ja später irgendwann, was die Stelle sagt, aber so lange mache ich nichts. Das Problem ist, man entscheidet sich damit ja doch in der Praxis. Und zwar entscheidet man sich damit doch gegen die Verhüllung. Denn die Frauen verhüllen sich nicht. Sie sagen, ich weiß es nicht und deswegen verhülle ich mich nicht. Und man hat praktisch letztlich doch eine Entscheidung getroffen. Was das Problem ist, wenn wir nicht sicher sind, ob wir es mit einem Gebot Gottes zu tun haben, dann ist es nicht richtig, einfach nichts zu tun. Wenn wir nicht sicher sind, ob wir es mit einem Gebot Gottes zu tun haben, dann sollten wir davon ausgehen, dass es ein Gebot ist. Dann sollten wir uns so verhalten, als wäre es ein Gebot. Wenn wir nicht sicher sind, ob es ein Gebot ist, dann halten wir uns daran. Warum? Nun, wenn sich später herausstellt, es war doch kein Gebot, dann haben wir nicht gesündigt. Dann kann man uns nur vorwerfen, ihr wart übervorsichtig. Ja, ihr habt das getan, ihr dachtet, es wäre ein Gebot, es war aber gar kein Gebot, ihr hättet es gar nicht tun müssen, aber ihr habt nicht gesündigt. Es ist keine Sünde, wenn eine Frau sich verhüllt. Man ist auf der sicheren Seite. Aber wenn man sagt, ich weiß nicht, ob es ein Gebot ist und deswegen halte ich mich nicht dran, und es stellt sich heraus, es war doch ein Gebot, dann hat man gesündigt. Man hat nicht getan, was das Gebot gesagt hat, man hat gesündigt. Versteht ihr den Punkt? Das ist quasi unser entscheidender Punkt. Wenn wir nicht wissen, ist das ein Gebot? Wenn wir nicht wissen, wenn wir das nicht tun, sündigen wir dann oder sündigen wir dann nicht? Dann gehen wir auf Nummer sicher und tun, was dieses mögliche Gebot sagt. Denn wenn wir es tun, sündigen wir auf jeden Fall nicht. Wenn wir es aber nicht tun, und es ist ein Gebot, dann haben wir gesündigt. Es ist wichtig, dass wir den Punkt verstehen. Ist das einigermaßen klar? Gib mir ruhig mal kurz eine Rückmeldung. Ja? Okay. Keine Frau sündigt, wenn sie eine Kopfbedeckung trägt. Aber es kann sein, dass eine Frau sündigt, wenn sie keine Kopfbedeckung trägt. Ja, wenn das hier ein Gebot ist, dann wäre das der Fall. Was sind also jetzt unsere Anwendungen? Was sollen wir jetzt tun? Nun, erstens, Kopfbedeckung ja oder nein? Die Frauen der Pastoren werden eine Kopfbedeckung tragen. Aus den Gründen, die wir gerade genannt haben. Ja? Wir sind uns nicht ganz sicher, muss das sein? Es könnte aber sein, dass es sein muss. Und deswegen tun wir es lieber. Das heißt, die Frauen der Pastoren werden in Zukunft in der Gemeinde Kopfbedeckung tragen. Und wir geben eine Empfehlung, kein Gebot, nur eine Empfehlung, an alle Schwestern und an ihre Ehemänner, wenn sie welche haben, prüft diese Stelle. Wir sind mit euch jetzt durchgegangen. Prüft das wirklich. Schaut, zu welcher Überzeugung ihr kommt. Aber kommt zu einer Überzeugung. Sagt nicht, naja, ich weiß es nicht, dann mache ich halt erstmal nichts. Nein, prüft es wirklich. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, dann ist es wahrscheinlich besser. Ihr geht auf Nummer sicher. Und ihr verfüllt euch. Aber weil wir uns nicht sicher sind, weil noch Fragen offen sind, weil andere Auslegungen möglich erscheinen, vielleicht nicht immer ganz wahrscheinlich, aber jedenfalls möglich. Deswegen gibt es kein Gebot in der Gemeinde. Aber prüft euch und fällt eine Gewissensentscheidung. Seid völlig überzeugt, dass ihr das Richtige tut. Wenn ihr Zweifel habt, dann tut es lieber. Wenn ihr es nicht tut, dann seid davon völlig überzeugt. Jetzt können wir sagen, ja, aber ihr Pastoren seid doch auch nicht völlig überzeugt. Ihr habt doch gerade gesagt, ihr seid nicht völlig überzeugt. Doch. Wir sind völlig überzeugt. Wir sind nicht völlig überzeugt, was der Text sagt, aber wir sind völlig überzeugt, dass es richtig ist, wenn wir unsere Frauen verhüllen. Weil wir wissen, dass wir dann auf jeden Fall nicht sündigen. Wir sind überzeugt davon, dass wir das tun sollen. Kann es sein, dass Gott uns irgendwann andere Erkenntnis schenkt? Das ist möglich. Aber solange das so ist, sind wir überzeugt davon, dass es richtig ist, dass wir unsere Frauen verhüllen. Aber nochmal, es ist kein Gebot. Und wenn sich jemand für das Kopftuch oder für die Kopfbedeckung entscheidet, dann darf er dafür nicht verachtet werden. Und wenn sich jemand entscheidet, keine Kopfbedeckung zu tragen, dann darf er auch dafür nicht verachtet werden. Das meinen wir wirklich ernst. Wenn wir sagen, es ist kein Gebot, können wir es auch nicht so behandeln, als wäre es ein Gebot. Es ist tatsächlich eure Entscheidung. Dann lasst uns noch ein paar praktische Fragen klären. Gut, wenn man nun eine Kopfbedeckung tragen will, wann sollte man das denn tun? Wir haben gerade schon gesehen, dass mit dem Beten und Weissagen, es ist schwierig für uns zu sagen, wann soll man das tun. Wir würden deshalb sagen, wir würden dieser traditionellen christlichen Auslegung folgen und sagen, jedenfalls in den Versammlungen der Gemeinde, jedenfalls in den Gottesdiensten, in den Gebetstunden oder wenn wir sonst mal als Gemeinde zusammenkommen, beim Gemeindefest oder sowas und es wird Gottes Wort verkündigt oder gebetet. Also jedenfalls, wenn wir als Gemeinde versammelt sind, dann würden wir dazu raten, das zu machen. Wenn darüber hinaus jemand sagt, ich möchte mich generell dann bedecken, immer wenn ich bete, immer in der Familienandacht, dann ist das gut, dann tut das gerne, aber jedenfalls für die Gemeinde würden wir das anraten. Dann die Frage, wer sollte denn eine Kopfbedeckung tragen? Naja, Frauen, Männer nicht, aber nur verheiratete Frauen oder auch unverheiratete Frauen? Das Wort, das Paulus hier für Frau verwendet, das kann beides heißen. Es kann Frau und es kann Ehefrau heißen. Also auch das macht es nicht wieder einfach. Ihr seht, die Stelle ist wirklich schwierig. Ein Argument dafür, dass es nur die Ehefrauen betrifft, könnte man darin suchen, dass ja die Unterordnung unter den Mann eigentlich in die Ehe gehört. Die Frau muss sich ja nicht einfach jedem Mann unterordnen, sie soll sich ihrem Mann unterordnen. Wie Paulus da schreibt in Epheser 5, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Nicht einfach allen Männern, den eigenen Männern. Also vielleicht betrifft es nur Ehefrauen. Dagegen spricht aber, und dafür, dass es alle Frauen betrifft, Wenn Paulus sagt, jedermann, dann meint er auch nicht jeder Ehemann, sondern er meint wirklich jeden Mann. Und das, wenn er dann sagt, jede Frau, dann meint er vielleicht auch nicht nur jede Ehefrau, sondern wirklich jede Frau. Außerdem, die Argumente waren ja Schöpfungsordnung, Natur, das betrifft ja auch jede Frau. Die Frau wurde um des Mannes willen geschaffen. Nicht nur Ehefrau X und Y, es ist generell, die Frau wurde um des Mannes willen geschaffen. Die Frau lehrt aus der Natur, dass sie lange Haare hat. Das ist also nicht beschränkt auf Ehefrauen. Und auch unverheiratete Frauen müssen sich Männern unterordnen. Vielleicht müssen sie sich am Vater unterordnen. Und wenn es hier um die Gemeinde geht, dann müssen sie sich speziell in der Gemeinde auch Männern unterordnen. Den Pastoren und all den Männern, die beten und weissagen, die das Wort Gottes weitergeben, denen muss sich die Frau ja auch unterordnen. Deswegen ist es nicht unpassend, wenn eine Frau in der Gemeinde zeigt, dass sie sich unterordnet. Tertullian, das war ein Kirchenvater, der hat von 150 etwa bis 220 nach Christus gelebt. Der war also ziemlich nah dran. Ja, der hat wenige Jahrzehnte nach dem letzten Apostel gelebt. Der war recht nah dran und er schreibt in einem Brief, dass die Korinther diesen Brief, des Apostel Paulus, diesen ersten Korintherbrief, dass die Korinther selbst Paulus so verstanden haben, dass sich alle Frauen verhüllen sollen, auch die Unverheirateten. Oder wie er sagt, die Jungfrauen. Ja? Das heißt, die Korinther haben das wahrscheinlich so verstanden, alle Frauen sollen sich verhüllen. Auch hier wäre dann die Empfehlung, wenn wir es nicht wissen, dann kann man auch hier auf Nummer sicher gehen und sagen, alle gläubigen Frauen, die sollten sich verhüllen. Wir denken aber nicht, dass das für ungläubige Mädchen geht, ja, für Kinder geht. Aber wenn eine Frau gläubig ist, wenn eine Frau getauft ist, dann ist es wahrscheinlich sicherer, ja, wenn sie sich auch daran hält. Letzte Frage, Kopfbedeckung, ja was und wie? Wie soll das denn nun aussehen? Paulus schreibt nicht vor, wie die Kopfbedeckung aussehen soll. Klar ist aber, sie soll verhüllen. Das griechische Wort kann auch mit herunterhängen vom Kopf übersetzt werden. Außerdem haben wir ja den Vergleich mit langem Haar. Also wir glauben nicht, dass, wie das teilweise gemacht wird, dass irgendwie so ein kleines Bändchen oder so ein kleines Tüchlein, dass das ausreicht. Nein, der Kopf soll bedeckt sein. Unsere Empfehlung wäre daher, aber auch wieder nur eine Empfehlung, dass man ein Tuch nimmt, das den Kopf tatsächlich auch bedeckt, nicht das Gesicht, es geht nicht um das Gesicht, ja, aber das den Kopf tatsächlich bedeckt und das vielleicht ähnlich wie langes Haar irgendwie herabfällt. Ja. Ob man das Tuch dann zusammenbindet oder ob man es offen lässt, jedem selbst überlassen. Aber das würden wir denken, dass das wahrscheinlich am ehesten dem entspricht, was Paulus hier sagt. Aber er sagt es nicht ausdrücklich. Wenn jemand das anders machen will, ist das auch in Ordnung. Wichtig ist aber, die Kopfbedeckung ist kein Modeaccessoire. Wenn jetzt Frauen kommen und sagen, gut, dann bedecke ich mir den Kopf und kaufe mir den feschesten Hut, den ich finde. Das ist kein Symbol der Unterordnung mehr. Das ist ein Symbol, dass ich Aufmerksamkeit will. Also schaut darauf, dass es wirklich das Ziel auch erreicht wird. Zum Abschluss, lasst mich noch kurz auf ein paar mögliche Einwendungen eingehen. Einwendung 1. Was werden denn die Gäste dazu sagen? Was werden denn die Gäste denken, wenn Gäste hier reinkommen und hier sitzen die Frauen mit Kopftuch? Aber ihr Lieben, wir tun Gottes Gebote, auch wenn es der Welt nicht passt und wir passen uns nicht der Welt an. Taufe und Herrenmahl sind auch komisch. Wenn ein Ungläubiger kommt und sieht, da lässt sich einer in so einem weißen Gewand ins Wasser tunken, dann würde er das auch seltsam finden und alle gucken zu. Und wenn jeder hier nach vorne kommt und so ein Stückchen Brot nimmt und aus einem Kelch trinkt, das finden die Leute wahrscheinlich auch komisch. Und so ist es mit vielen Sachen. Wir stehen alle auf und beten, wir singen irgendwelche alten Lieder, wir hören stundenlang eine Predigt aus irgendeinem alten Buch. Das ist doch alles komisch. Also das kann kein Argument sein. Im Gegenteil, ich glaube, es ist eher gut, wenn Gäste merken, dass hier was anders ist. Und wir hatten tatsächlich, also wir hatten noch keinen Gast, der gesagt hat, oh, mich hat gestört, dass da vorne aber eine Frau ein Kopftuch hatte. Wir hatten aber Gäste, die sich daran gestört haben, dass wir keine Kopfbedeckung tragen. Wir hatten russlanddeutsche Gäste aus russlanddeutschen Gemeinden. Für die war das wirklich ein Problem. Die haben gesagt, ja, eure Predigt und das ist doch alles gut, aber ich kann nicht verstehen, wie ihr ungehorsam seid und eure Köpfe nicht bedeckt. Ja, das muss man nicht so sehen, aber wir hatten tatsächlich, wenn wir da so ein Problem hatten, dann eher andersrum. Ja? Also, was die Gäste denken oder nicht denken, das ist für uns nicht das Entscheidende. Was Gott denkt, das ist für uns nicht das Entscheidende. Weitere Einwendung, ja, aber das machen doch fast keine Christen mehr. Es gibt immer noch welche, die das machen, ja, zum Beispiel einige russlanddeutsche Gemeinden, auch noch andere, aber das machen doch die meisten nicht mehr. Ist das jetzt nicht komisch, wenn wir plötzlich anfangen und das machen? Ihr Lieben, hier möchte ich euch ermutigen, eine Sache, die mich auch ermutigt hat. Es ist nicht Gottes Wort, aber trotzdem kann es uns ermutigen. Wer das tut, steht in einer 2000-jährigen christlichen Tradition, in einer Praxis, die überall so gehandhabt wurde. So wie Paulus da schreibt, in allen Gemeinden, so war das tatsächlich 2000 Jahre lang. 2000 Jahre lang wurde in allen Gemeinden Kopfbedeckung getragen. Wirklich in allen, also auch in den falschen Kirchen. Auch in der römisch-katholischen Kirche, auch in der orthodoxen Kirche, auch in der neuapostolischen Kirche, das war allgemeine Praxis, dass sich Christen, oder zumindest die sich so nannten, dass sie sich verhüllt haben, wenn sie in den Gottesdienst gingen. Wir haben zum Beispiel Bilder aus den Katakomben, wo sich die Christen versammelt haben. Die sind 2000 Jahre alt. Die sind aus der Zeit der ersten Christen, als gerade die Bibel fertig geschrieben wurde. Und da sehen wir Abbildungen von betenden Christinnen, erhoben mit den Händen nach oben, so haben sie gebetet. Und wir sehen, sie tragen ein Kopftuch. Alle großen Kirchenväter, das heißt die bedeutenden Theologen, die Kirche geprägt haben in den ersten Jahrhunderten nach den Aposteln, alle großen Kirchenväter haben was dazu gesagt und es ist uns auch noch erhalten heute. Ich werde jetzt einfach ein paar Namen nennen. Vielleicht sagt ihr, ich kenne die meisten Namen eh nicht, ja? Gut, ich denke, jeder von euch sollte 3, 4 Namen kennen, sonst müsst ihr vielleicht ein bisschen mehr Kirchengeschichte lesen. Aber es geht mir auch nicht darum, dass ihr sagt, ach ja, die kenne ich alle. Es geht mir darum, dass ihr wisst, es gibt wirklich sehr, sehr viele. Und wir nennen nur eine Auswahl und nur bekannte Leute. Es gäbe noch viele mehr. Ich nenne ein paar. Von den Kirchenvätern. Irenäus, Tertullian, Clemens von Alexandria, Hippolyt, Chrysostomus, Hieronymus, Augustinus. Die apostolischen Konstitutionen aus dem Jahr 380, das ist ein Dokument, in dem festgeschrieben wurde und wie die Gemeinden damals die Gottesdienste gefeiert haben. Da wird gesagt, dass die Frauen sich bedecken müssen und die Männer nicht. Apostolische Konstitution aus dem Jahr 380. Angeblich sind die noch von den Aposteln selbst, aber ob das nun stimmt. Der bekannteste Theologe des Mittelalters hat sich dazu geäußert, Thomas von Aquin. Die Reformatoren, Luther, Calvin, Bullinger, John Knox, William Tyndale. Wir haben die Puritaner, zum Beispiel John Bunyan, der die Pilgerreise geschrieben hat. John Lightfoot, Thomas Manton, Ezekiel Hopkins, Benjamin Keach. Wir haben John Wesley, der die Methodisten gegründet hat, die übrigens heute immer noch alle sich Kopftuch tragen oder Kopfbedeckung. In neuerer Zeit haben wir Spurgeon, A.W. Pink, Martin Lloyd-Jones, William MacDonald, Charles Ryrie, R.C. Sproul, Joel Beakey, Alexander Strauch. Den wir zum Beispiel sehr empfehlen, wenn es um Dinge geht wie Ältestenamt und Diakonschaft. Da hat er gute Bücher geschrieben. Wenn man Bilder von Gerhard Onkens Gemeinde sieht, der ersten Baptistengemeinde in Hamburg, dann sieht man auch da, dass alle Frauen Kopfbedeckung tragen. Dass es alle Frauen sind, ist leicht daran zu sehen, dass die Frauen auf der rechten Seite im Bett sitzen und die Männer getrennt auf der linken. Aber das führen wir nicht ein, das sehen wir nicht in der Schrift. Wir haben also tatsächlich 2000 Jahre Kirchengeschichte. Selbst bis heute noch, auch wenn es heute nur noch relativ wenige sind, die das vertreten, aber selbst heute gibt es noch gute Bibelausleger. Und es gibt 2000 Jahre Kirchengeschichte, die hinter uns steht. 2000 Jahre lang haben fast alle das so verstanden, dass die Frauen sich verhüllen sollen. Nicht alle haben das in allen Details gleich gesehen. Einige hatten ein bisschen andere Begründungen. Einige sagten, naja, die Frau muss dann oder dann sich verhüllen. Es war nicht in allen Punkten Einigkeit, aber alle waren sich einig, die Frau soll sich verhüllen. So wurde 2000 Jahre lang diese Stelle des Paulus verstanden. Was hat sich geändert? Nun, Anfang des letzten Jahrhunderts ging das los, dass Frauen aufhörten, Kopfbedeckung zu tragen. Und vor allem in den 60er Jahren war das dann fast vorbei. Wenn wir von dieser Zeit sprechen, dann wisst ihr wahrscheinlich alle, was in dieser Zeit auch passiert ist. Emanzipation, Feminismus, sexuelle Revolution, dass aufgehört wurde, Kopfbedeckung zu tragen, fällt in eine sehr schlechte Zeit. Und man kann vermuten, dass es damit zusammenhängt. Vielleicht waren es aber auch andere Gründe. Ja, vielleicht wollten die Frauen in den Gemeinden nicht zeigen, ja, ich bin jetzt auch emanzipiert und frei und deswegen nehme ich das ab. Vielleicht war es auch einfach fehlende Lehre. Denn wisst ihr, das Tuch wurde irgendwann mehr und mehr durch Hüte ersetzt. Hüte kam in Mode und dann dachten Frauen, naja, Hut verdeckt ja auch, also trage ich Hüte. Hüte wurden aber immer mehr eben nicht das Zeichen der Unterordnung, sondern ein Modeaccessoire. Und als Hüte dann aus der Mode kamen, nicht mehr Mode war, Hüte zu tragen, da verschwanden sie dann auch aus den Kirchen. Das ist ungefähr so die gleiche Zeit, 60er, 70er Jahre. Vielleicht wusste man gar nicht mehr, warum man eigentlich seinen Kopf bedecken sollte, sondern dachte nur, ich trage halt einen schicken Hut. Und wenn es nicht mehr schick ist, einen Hut zu tragen, dann trage ich ihn halt auch nicht mehr. Wir wissen nicht genau, warum das in so vielen Gemeinden, in so vielen Kirchen aufgehört hat. Aber vermutlich waren es nicht die besten Gründe. Jedenfalls haben wir keinen Grund, uns zu schämen, wenn wir sagen, wir entdecken die Kopfbedeckung wieder. Denn tatsächlich sind wir nicht die Ausnahme, sondern tatsächlich sind die Ausnahme, die das nicht tun, wenn man die ganze Kirchengeschichte sieht. Zum Abschluss. Wenn wir das tun, dann lasst uns aber nicht vergessen, warum wir das tun. Seht ihr, es gibt so ein paar lateinische Begriffe, die kann man sich vielleicht merken, auch wenn man kein Latein kann. Das hier wäre vielleicht einer. Ecclesia semper reformanda. Das bedeutet, die Kirche, die Gemeinde muss ständig reformiert werden. Wir glauben daran, dass wir nicht nur jeder selbst persönlich, sondern auch als Gemeinde, dass wir uns ständig anhand von Gottes Wort überprüfen müssen. Und wenn wir zu der Erkenntnis kommen, dass wir irgendwo nicht in Einstimmung mit Gottes Wort sind, dann müssen wir uns reformieren. Dann müssen wir zurückkehren zu Gottes Wort. Dann müssen wir wieder so handeln, wie Gottes Wort das lehrt. Ja? Deswegen denkbar, dass wir irgendwann sagen, da war doch eine falsche Richtung, jetzt sind wir doch sicher, dass wir keine Kopfbedeckung brauchen, dann reformieren wir uns wieder. Ja? Aber das ist zurzeit unsere Erkenntnis und so wollen wir uns freudig reformieren. Denn wir tun das doch, weil wir Gottes Wort gehorsam sein wollen und nicht aus anderen Gründen. Wenn wir also oder einige von uns ja, nun zurückkehren wollen zur Kopfbedeckung, dann tun wir das außerdem als Symbol für die göttliche Wahrheit der Unterordnung. Nicht nur der Frau unter den Mann, sondern auch aller Menschen unter Christus und des Christus unter Gott. Das heißt, wir verkündigen damit göttliche Wahrheiten. Klar, die Unterordnung muss auch im Herzen geschehen, sonst ist es nur Heuchelei. Wir tun das dann als Bestätigung der Schöpfung. Wir sagen, ja, Gottes Schöpfungsordnung ist wirklich sehr gut. Und wir lehnen uns nicht dagegen auf. Wir tun das um der Engel willen, die uns beobachten und die nicht irritiert werden wollen, wenn sie sich fragen, warum sind die Frauen hier ohne Bedeckung? Wollen die damit zeigen, dass sie sich nicht unterordnen wollen? Und wir tun es, weil es der Natur entspricht. Und die Natur ist gut und richtig von Gott so eingerichtet. Letztlich tun wir das also zur Ehre unseres Herrn und Schöpfers. Aber noch einmal, jeder möge selbst prüfen, wie er mit dem Thema umgeht. Und deswegen schließe ich mit einem Zitat des Apostel Paulus aus Römer 14, das zwar nicht die Kopfbedeckung betrifft, aber das wir dennoch so anwenden wollen, weil wir uns eben unsicher sind. Im Römer 14, Vers 2 schreibt der Apostel Paulus, einer glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst Gemüse. Ja, ist ein besonders schöner Satz für Vegetarier. Ja. Also jetzt wisst ihr alle, ich bin schwach. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn aufgenommen. Wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt dem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermag ihn aufrecht zu halten. Seht ihr, selbst wenn wir in einer Sache falsch liegen, der Herr wird uns aufrecht erhalten. Der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich. Jeder aber sei in seinem Sinn völlig überzeugt, in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Wer den Tag beachtet, beachtet ihn dem Herrn. Und wer ist, ist dem Herrn, denn er sagt Gott Dank. Und wer nicht ist, ist dem Herrn nicht und sagt Gott Dank. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn sei es auch, dass wir leben dem Herrn. Und sei es, dass wir sterben dem Herrn. Und sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Wofür immer ihr euch entscheidet, nach guter Prüfung, das ist wichtig, aber wofür ihr euch dann auch entscheidet, seid völlig überzeugt in eurem Sinn, ihr tut es dem Herrn und keiner hat das Recht, den anderen zu verachten, weil er das tut oder weil er es nicht tut. Alles soll dem Herrn zu seiner Ehre geschehen. Amen. Amen. Lass uns noch aufstehen und beten. O Herr, dein Wort ist Weisheit. Und wenn wir manchmal Schwierigkeiten haben, es zu verstehen, dann liegt das nicht an deinem Wort, sondern an uns, Herr. Denn unser Verstand ist oft verfinstert, wir sind Sünder und es mangelt uns an Weisheit. Herr, wir flehen, dass du uns führst, dass wir deinen Willen tun. Denn es geht uns nicht darum, dass wir die Dinge tun, die wir schön finden. Wir wollen deinen Willen tun, Herr. Und auch wenn wir vielleicht wegen unserer eigenen Unzulänglichkeiten nicht klar erkennen, was dein Wille ist, so schenk uns Gnade, Herr, dass wir dennoch alles mit völliger Überzeugung für dich tun. Und wenn wir falsch liegen, Herr, dann sei uns gnädig. Dann halte du uns aufrecht, dass wir nicht fallen. Sorge dafür, dass in allem, was wir tun, diese Gemeinde ein heller Leuchter ist, dass wir zeigen, dass wir dein Wort lieben, dass wir tun, was du sagst. Stärke uns dazu, Herr. Schenk uns Gnade und Weisheit, damit wirklich alles zu deiner Ehre geschieht. Amen. Amen.